ARD Sounds.
Die Bundesrepublik Deutschland ist bereits stolze Besitzerin einer nationalen Sicherheitsstrategie und einer China-Strategie. Nun hat sie, erstmalig in ihrer Geschichte, auch eine Militärstrategie. Diese Woche vorgestellt von Verteidigungsminister Boris Pistorius. Kleiner Haken, die entscheidenden Passagen sind geheim und sollen das auch bleiben.
Wie sehe ein mögliches, ohne das wirklich immer vorhersagen zu können, ein mögliches Kriegsbild aus, auf das wir im Falle eines Angriffs auf NATO-Territorium reagieren müssten? Es versteht sich von selbst, dass wir diese Szenarien nicht öffentlich machen können. Sonst könnten wir Wladimir Putin auch in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen.
Putin im E-Mail-Verteiler für Viktor Orbáns Regierung in Ungarn, wäre das sicher keine völlig abwegige Vorstellung. Erstmal aber willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zur verlängerten Waffenruhe im Nahen Osten und dem blockierten Weg Richtung Frieden. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 24. April. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Auch ohne geheime Passagen preiszugeben und ohne Putin in Dinge einzuweihen, die er nicht wissen soll. Wir analysieren diese neue erste deutsche Militärstrategie gleich etwas genauer mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel. Vorher aber interessiert mich, du hast ja auch bei der Vorstellung diese Woche reingehört, Stefan, was war dein erster Gedanke?
Ja, mich hat die Veranstaltung etwas ratlos zurückgelassen, ehrlich gesagt. Und ich war dann neiderfüllt, als die Welt mein Störgefühl mit einer treffenden Formulierung auf den Punkt brachte. Hochglanzbanalitäten seien uns da präsentiert worden. Das fand unser Kollege Thorsten Junghold. Ich hatte streckenweise auch das Gefühl, Formulierungen aus dem Frühjahr 2022 zu hören, also aus der Zeit des Zeitenwendeschocks, und bin nun meinerseits etwas geschockt in, ja, wie vielen Feldern wir immer noch feststecken, in Bedarfsermittlungen, Evaluationen und Abstimmungen. Pistorius blieb mit dem Strategischen ziemlich vage, fand ich, aber ich hatte auch den Eindruck, dass der Minister sich vielleicht nicht so gern messen lassen will, dauernd vom Parlament und von uns Medienvertretern. Und da war der Hinweis zur Geheimhaltung dann vielleicht ganz willkommen.
Wobei es aus meiner Sicht ja durchaus notwendig ist, gewisse Passagen auch wirklich geheim zu halten. Und der Historiker Professor Sönke Neitzel von der Uni Potsdam und ja einer der besten Bundeswehrkenner verweist auch darauf, dass das bei ähnlichen Papieren auch im Kalten Krieg schon genauso war stets. Aber Neitzel, auch wenn er da Verständnis äußert in dieser Hinsicht, vermisst doch, wie er dann wieder sehr deutlich sagt, Tempo, wenn man zum Beispiel die Jahreszahl 2039 mal nimmt, Stefan, bis zu der die Bundeswehr ja konventionell stärkste Armee Europas sein soll und bis zu der die Streitkräfte dann wirklich in dem für Putin abschreckenden Zustand sein sollen, in dem man sie haben will. Oder wenn man auch die Reformunwilligkeit der Bundeswehr nimmt.
Wir müssen wirklich neu denken. Und das neu zu denken, das fällt unserer Führungsebene, übrigens nicht nur der militärischen, sondern auch der politischen, ja, wirklich schwer. Wirklich schwer. Und die Militärstrategie ist meines Erachtens ein Ausdruck dessen. Nicht, es ist sagen, ja, bis 2039 plus bauen wir das auf und alles schön und gut, als ob wir im tiefsten Frieden wären. Und es ist mir schon klar, dass das alles Prozesse sind, dass es lange dauert. Aber ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr Ambitionen, sagen, als endotherme Reaktion Energie da reinsetzen würden. Und das spüre ich nicht, wobei ich immer einschränken muss. Ich kenne natürlich auch die geheimen Teile nicht. Da würde ich vielleicht auch anders sprechen, wenn ich die kennen würde.
Soweit der Militärhistoriker Sönke Neitzel, das ganze Interview dann gleich. Vorher aber bringst du uns auf den aktuellen Stand. Wir haben ja seit vielen Wochen zwei Kriege im Blick, Stefan, eigentlich sogar drei, wenn man Israels militärisches Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon als zwar mit dem Iran-Krieg zusammenhängenden, aber doch eigenen Brennpunkt betrachtet. Wo möchtest du gerne heute anfangen mit deinem Lagebericht?
Ja, angesichts der vielen Blockaden beginne ich, wo sich etwas bewegt, sogar positiv bewegt, in der Ukraine, in Europa, genauer beim informellen EU-Gipfel in Zypern. Denn der Milliardenkredit für die Ukraine und neue europäische Sanktionen gegen Russland sind nach einer monatelangen Blockade endgültig beschlossen. Alle 27 EU-Staaten, also auch Ungarn, stimmten beiden Entwürfen zu und Brüssel kann nun das Darlehen von 90 Milliarden Euro auf den Weg bringen und voraussichtlich im Mai eine erste Tranche auszahlen, was die Ukraine in die Lage versetzen würde, ihren Abwehrkampf gegen Russland fortzusetzen. Und da es sich um einen Kredit handelt, Kai, ist wichtig zu erwähnen, wie der zurückzuzahlen ist. Die Ukraine soll das Geld nur zurückzahlen müssen, wenn Russland nach einem Ende seines Angriffskrieges Entschädigungszahlungen für die entstandenen Schäden leistet. Falls Moskau für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet, dann, so sieht es eine Verständigung der Staats- und Regierungschefs vor, dann wird in der EU eingefrorenes russisches Vermögen für die Rückzahlung herangezogen. Am Ende soll also Putin bezahlen, was sein Krieg angerichtet hat. Und wir wissen, die Ukraine ist nach mehr als 4 Jahren Verteidigungskampf gegen Russland dringend auf dieses Geld aus der EU angewiesen. Der zum informellen EU-Gipfel nach Zypern eingeladene ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach dann auch von einem tollen Tag.
Wir werden nun so hart arbeiten, wie wir können, um die erste Tranche des Darlehens so früh wie möglich zu bekommen, Ende Mai oder Anfang Juni. Das wird unsere Streitkräfte stärken und natürlich auch der Herstellung heimischer Waffen Schub geben. Dieser Kredit unterstützt unser Volk, unsere Armee und die Produktion von Drohnen und elektronischen Waffensystemen.
Außerdem ist ja beim EU-Gipfel auch ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschlossen worden. Man kommt ja mit dem Zählen gar nicht mehr so richtig hinterher. Wir sind bei dem wievielten nochmal?
Wir sind beim 20. Vom 21. wird auch schon gesprochen, aber dies war jetzt erstmal das 20. Und das sieht unter anderem ein strengeres Vorgehen gegen die sogenannte Schattenflotte von Tankern mit russischem Rohöl an Bord vor. Auch wird es EU-Firmen verboten, bei der Reparatur russischer Raffinerien zu helfen, die durch Angriffe aus der Ukraine beschädigt wurden. Wir berichten hier ja regelmäßig von solchen Angriffen, Kai.
Der in Ungarn abgewählte Premierminister Viktor Orban, ich hatte ihn gerade in der Einleitung schon erwähnt, der hat ja seinen letzten EU-Gipfel geschwänzt. Hat ihn da irgendjemand vermisst von seinen Kolleginnen und Kollegen?
Das darf man bezweifeln. Die Erleichterung war spürbar, körperlich spürbar. Beobachter schildern, dass sich Teilnehmer freudig abgeklatscht haben, weil die Lähmung durch den rechtspopulistischen Dauerblockierer aus Budapest nun Geschichte ist. Wie lange sie währt, diese Freude, das werden wir sehen. Aber die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, nach Abschluss der Entscheidungsverfahren, jetzt mit Blick auf die Sanktionen und den Kredit, man werde der Ukraine alles geben, was sie brauche, um standzuhalten, bis Kreml-Chef Wladimir Putin begreife, dass sein Krieg ins Leere laufe. Russlands Kriegswirtschaft gerate zunehmend unter Druck, während die Ukraine deutliche Unterstützung erhalte, so Kallas.
Und wie notwendig diese Unterstützung ist, das zeigt die militärische Lage und das zeigen auch die andauernden Angriffe der russischen Streitkräfte auch auf zivile Ziele, oder?
Ja, was die ukrainische Bevölkerung als Terror aus der Luft erlebt, das geht gnadenlos weiter. Ende der Woche gab es zum Beispiel diverse nächtliche Drohnenangriffe mal wieder auf den Schwarzmeerhafen Odessa. Dabei wurde ein Ehepaar in einem Wohnhaus getötet und 15 Menschen verletzt. Nach ukrainischen Angaben sind zudem etliche Liegeplätze, Lagerhallen und Bahnanlagen beschädigt worden. Auch Einrichtungen von Hafenbetreibern seien getroffen worden, teilte Vizeministerpräsident Oleksiy Kuleba mit. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der südlichen Region Saporischschja sei ein Bahnmitarbeiter getötet worden. Und die südostukrainische Stadt Dnipro wurde ebenfalls erneut zum Ziel russischer Drohnenangriffe. Dabei sind nach Angaben der örtlichen Behörden in der Nacht zum Donnerstag 3 Menschen getötet worden. 10 weitere Personen seien verletzt worden, darunter 2 Mädchen im Alter von 9 und 14 Jahren. Der Angriff habe ein 13-stöckiges Wohnhaus teilweise zerstört, erklärte der Rettungsdienst, und Brände hätten ein Verwaltungsgebäude, Autos und ein Geschäft beschädigt. Und auch Russland meldet Tote und Verletzte, Kai. Beim Einsturz eines Wohngebäudes in der russischen Stadt Syzran nach einem ukrainischen Drohnenangriff sind der Lokalregierung zufolge eine Frau und ein Kind ums Leben gekommen. 12 weitere Menschen seien verletzt worden, das teilte der Gouverneur der Region Samara, Vyacheslav Fedoryschew, Mitte der Woche mit. Von der Ukraine lag zunächst keine Stellungnahme vor. Wir wissen, beide Kriegsparteien haben wiederholt Vorwürfe dementiert, sie würden gezielt Zivilisten ins Visier nehmen. In Syzran, das wissen wir, befindet sich aber auch eine große Ölraffinerie, die in der Vergangenheit bereits mehrfach von der Ukraine attackiert wurde. Ukrainische Drohnen haben in der Nacht zu Donnerstag eine Ölpumpstation in der Region Nischni Nowgorod getroffen und stark beschädigt. Sie war, laut ukrainischem Geheimdienst, ein wichtiger Teil des russischen Pipeline-Netzes.
Und das sind ja genau diese, ich würde sie mal kleinen Erfolgsmeldungen nennen, die vielleicht erklären, warum man in Kiew demonstrativ Zuversicht verbreitet. Die Ukraine steht nach eigenen Angaben in der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg so gut da wie seit einem Jahr nicht mehr. Das hat der ukrainische Außenminister Andriy Spiha in einer Erklärung vor Journalisten jetzt gesagt.
Ja, und zwar mit Worten, die auch in Moskau gehört werden sollen, wohl auch in Washington. Spiha sagt: Wir haben die russische Überlegenheit in der Truppenstärke durch den Einsatz von Drohnen minimiert. Die jetzige Situation der Ukraine auf dem Schlachtfeld sei auch dank der verstärkten Flugabwehr tatsächlich die stärkste oder die solideste seit einem Jahr. Und laut Sibir ist die Ukraine inzwischen in der Lage, bis zu 90% der Angriffe auf ukrainische Städte abzuwehren. Wir sind hier mit Verlautbarungen der Kriegsparteien bekanntlich sehr vorsichtig, Kai, auch mit denen der Ukraine. Aber auch nach einer Auswertung der Nachrichtenagentur AFP von Daten der ukrainischen Luftwaffe konnten die Streitkräfte in den vergangenen Monaten regelmäßig 80-90% der russischen Drohnen und Raketen abfangen. Analysten zufolge liegen die Ursachen für Kiews gestärkte Position in der ukrainischen Drohnenüberlegenheit und in Kommunikationsproblemen der russischen Armee. Moskau wurde ja in den vergangenen Monaten vom US-Satellitensystem Starlink abgeschnitten und hat zudem versucht, den Zugang zu der an der Front viel genutzten Messenger-App Telegram einzuschränken. Das hat sich wohl ausgewirkt. Und Daten des US Institute for the Study of War zufolge hat Russland an der Front in der Ukraine im März das erste Mal seit 2,5 Jahren fast keine Geländegewinne mehr erzielt. Demnach nahmen die russischen Streitkräfte im vergangenen Monat nur 23 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums ein. Außenminister Sibir sagte in Kiew: Für uns bedeutet die Lage auf dem Schlachtfeld, unsere Verhandlungsposition zu stärken.
Verhandlungsposition, wofür, frage ich mich, denn soweit ich weiß, wird ja eigentlich gar nicht verhandelt, oder habe ich was verpasst in den letzten Tagen?
Nee, keine Sorge, du hast nichts verpasst. Moskau mauert weiter, aber Kiew will den diplomatischen Druck auf Russlands Machthaber wieder erhöhen und spielt ein bisschen über Bande. Die letzten Gespräche zwischen den Kriegsparteien hatten ja unter US-Vermittlung in Abu Dhabi stattgefunden. Nun kommt als Vermittler die Türkei ins Spiel. Sie bemüht sich nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan um eine Wiederbelebung der Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Erdogan habe bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch in Ankara erklärt, sein Land arbeite daran, die Staatschefs der Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen, teilte das türkische Präsidialamt mit. Zuvor hatte wohl die Ukraine das NATO-Mitglied die Türkei gebeten, ein solches Spitzentreffen auszurichten. Das meinte ich mit Überbande. Und die Türkei, die unterhält ja gute Beziehungen zu beiden Staaten, das wissen wir. Aus Moskau hieß es dann aber gleich von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, Russlands Präsident Wladimir Putin, der könne sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj nur treffen, um Vereinbarungen zu dem Konflikt zu finalisieren. Das klingt ein bisschen so, als erwarteten die immer noch eine Kapitulationsurkunde. Aber immerhin, die Türkei bemüht sich um die Verhandlungen.
Was ja interessant ist, weil der gerade wegen seines brutalen Umgangs mit der Opposition und auch den türkischen Medien kritisierte Erdogan sich da wirklich intensiv international als Vermittler anpreist. Er ist tatsächlich in alle Richtungen gut vernetzt, ob nach Moskau, ob nach Washington, ob nach Islamabad oder Teheran. Die Türkei setzt sich sowohl im Ukraine-Krieg als auch im Konflikt mit dem Iran für Verhandlungen und für einen dauerhaften Frieden ein. Das Land teilt ja eine Grenze mit dem Iran und hat wiederholt ein Ende der Kämpfe gefordert. Womit wir beim Nahen Osten wären, Stefan, gibt es da in irgendeiner Form, wo du ja vorhin die Blockaden ansprachst, Bewegung?
Ja, weit weniger, als sich die Welt das wünschen würde, deren Warenströme immer noch erheblich abgewürgt werden durch die immer noch doppelte Blockade der Straße von Hormus. Trotz der einseitig von Donald Trump verlängerten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zeichnet sich weder ein Ende der Blockade des Schiffsverkehrs noch der Beginn einer neuen Verhandlungsrunde ab, Kai. Und der US-Präsident, der greift schon wieder zu martialischen Drohungen. Trump hat mit tödlichen Angriffen auf iranische Boote gedroht, die Seeminen in der Straße von Hormuz legen. Er habe die US-Marine angewiesen, jedes solche Boot, so klein es auch sein möge, zu beschießen und zu töten. Ein Boot zu töten, schrieb Trump etwas schräg formuliert am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. Es dürfe kein Zögern geben. Alle 159 iranischen Kriegsschiffe lägen bereits auf dem Meeresgrund, betonte der US-Präsident. Naja, und sollte Trump seine Drohungen wahrmachen, dann könnte das die ohnehin angespannte Lage an der Straße von Hormuz weiter eskalieren lassen. Erst am Mittwoch hatte ja der Iran in der Straße 3 Frachtschiffe angegriffen und 2 von ihnen gekapert. Seeminen in der Meerenge sollen die Durchfahrt zusätzlich behindern. Minensuchboote seien dabei, die Straße von Hormuz zu räumen, behauptet Trump am Donnerstag. Diese Aktivitäten sollten mit dreifacher Intensität fortgesetzt werden, was immer das heißt. Interessant fand ich noch, Kai, dass Trump erkennbar damit hadert, dass er nicht so recht weiß, an wen er sich in Teheran nun halten soll. Der US-Präsident behauptete am Donnerstag, dass der Iran zwischen Gemäßigten und Hardlinern gespalten sei und schreibt wörtlich, ohne dafür Belege vorzulegen, der Iran hat große Schwierigkeiten herauszufinden, wer eigentlich ihr Anführer ist. Sie wissen es einfach nicht, das postete Trump.
Aber kann es sein, Stefan, dass der ja durchaus oft erratisch kommunizierende US-Präsident in diesem Fall einen Punkt hat?
Ja, durchaus. Auch Experten sehen die neue Führungskonstellation im Iran als eine Art Blackbox, also ein System, das man noch nicht so richtig klar erkennen kann. Bauke Baumann, Iran-Experte der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung, beschreibt es so.
Klar ist aber, dass seit der Tötung des alten Revolutionsführers Ali Khamenei und natürlich dem Krieg sich die Macht weiter dezentralisiert hat im Iran. Das ist halt der neue Revolutionsführer noch lange nicht dieses Standing hat. Er hat sich ja noch nicht mal öffentlich gezeigt oder konnte das vielleicht aus gesundheitlichen Gründen auch nicht. Und dadurch die Macht immer mehr in die Breite verteilt ist und immer stärker vor allem die Revolutionsgarden, die halt maßgeblich diesen Krieg führen, an Macht politisch hinzugewonnen haben.
Ja, zwar gäbe es vermeintlich starke Männer wie Parlamentspräsident Ghalibaf, der könne aber nicht wie ein Diktator einfach durchregieren, sondern müsse Rücksicht nehmen, etwa auf das Militär und die mächtigen Revolutionsgarden und andere Player. Dazu passt ein Post des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian bei X, der erkennbar an einen einzelnen Leser im Weißen Haus adressiert ist.
Im Iran gibt es keine Hardliner und Moderaten. Wir sind alle Iraner und Revolutionäre. Mit eiserner Einigkeit zwischen der Nation und dem Staat und gehorsam gegenüber dem geistlichen Oberhaupt werden wir den Aggressor seine Taten bereuen lassen.
Also das Regime beschwört seine Einheit, Trump beharrt auf seiner Linie. Wie könnte denn dann ein Kompromiss aussehen, wenn die Positionen der Kriegsparteien ja so weit auseinander liegen? Das hatten wir ja immer wieder berichtet. Ob wir auf das Raketenprogramm des Regimes schauen, auf das Atomprogramm oder auch auf die Kontrolle der Straße von Hormuz.
Ja, es wirkt komplex und schwer zu entwirren. Die Antwort überlasse ich deshalb wieder einem, der sich damit auskennt und der durchaus Korridore für Kompromisse sieht. Noch einmal Bauke Baumann von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Mögliche Linien für so ein Abkommen könnten sein, dass der Iran beispielsweise vorerst auf die Anreicherung von Uran verzichtet, aber die USA ihnen zugesteht, dass sie grundsätzlich im Prinzip also das Recht auf diese Anreicherung haben, die ja auch im Nichtverbreitungsvertrag allen Ländern dieser Erde zugestanden wird. Dass beispielsweise es eine Begrenzung der Reichweite von Raketen gibt, aber keine Beendigung des Programms. Dass es eine Öffnung der Straße von Hormuz gibt bei gleichzeitiger Anerkennung einer wie auch immer gearteten iranischen Rolle in der Verwaltung dieser Straße von Hormuz.
Um mal auf die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage zu kommen. Ich habe auch den Militärhistoriker Sönke Neitzel danach gefragt, wie er eigentlich zu einer möglichen Marinemission einer Deutschen an der Straße zu Hormuz steht. Das hatte ja die Bundesregierung in Aussicht gestellt, allerdings erst nach einem nachhaltigen Waffenstillstand. Und die kurze Neitzel-Antwort ist skeptisch, es sei denn, sie diene dazu, Trump in der NATO zu halten.
Militärisch nehme ich die Marine so wahr, dass man sehr stark knurrt und sich fragt, also zum Beispiel Minenräumer, haben die Iraner überhaupt Minen gelegt? Also ich kenne keine verlässliche Quelle, die sagt, die Iraner haben Minen gelegt. Dann könnte man sich ja mal fragen, naja, also wenn es ein Arrangement gibt, also ein Waffenstillstand mit den Iranern, das ist ja die Voraussetzung dieser Mission, warum braucht man denn diese Mission? Wenn die Iraner aber nicht zustimmen, dann wollen wir ja gar nicht dahin fahren. Und das ist auch, glaube ich, richtig, weil wir das militärisch gar nicht können, da hunderte von Schiffe durchzugleiten. Wir schaffen es ja noch nicht immer mit den Houthi-Rebellen im Roten Meer. Und wir haben eben gesagt, eine Strategie, Schwerpunkt Nordatlantik, Nord- und Ostsee. Und wenn wir diese Minensuche abziehen, dann können wir keinen Seabed Warfare mehr in der Ostsee. Da können wir eben nicht mehr überprüfen, was die Russen da mit unseren Seekabeln machen. Bisher wirkt das auf mich ein bisschen uneben. Es sei denn, wir erfahren, nein, das ist politisch so notwendig, um die Amerikaner im Boot zu halten. Dann würde ich auch daran einen Sinn sehen.
Jenseits der Ankündigung der Merz-Regierung, Minensuchboote zu schicken nach einem nachhaltigen Waffenstillstand, wie positioniert sich denn Stefan sonst eigentlich die Bundesregierung in diesem geopolitisch ja nicht ganz unbedeutenden Konflikt, wie man auch bei uns am Benzinpreis zum Beispiel sieht?
Ja, da können wir in Berlin direkt anfangen. Dem dorthin gereisten Sohn des letzten Schah, Reza Pahlavi, hat die Bundesregierung jedenfalls ja die kalte Schulter gezeigt, obwohl der Mann für viele Iraner eine Art Hoffnungsträger ist, zumindest eine Figur für einen Übergang sein könnte, nach dem von vielen Exil-Iranern und Menschen im Land herbeigesehnten Regimewechsel. Da sich die Mullahs aber zunächst weiter an der Macht halten, versucht es die Bundesregierung mit einem Mix aus Appellen und Drohungen. Berlin hat Teheran aufgefordert, die Blockade der Straße von Hormuz zu beenden. In einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung drohte die Bundesregierung der Islamischen Republik mit der möglichen Verhängung von weiteren Sanktionen. Blockiert der Iran dagegen weiterhin die Straße von Hormuz, steht die Bundesregierung bereit, zusätzliche Sanktionen zu erörtern, heißt es da. Falls hingegen eine umfassende Übereinkunft gelinge, sei die Bundesregierung bereit, mit ihren Partnern schrittweise bestehende restriktive Maßnahmen gegen den Iran zu lockern. Soll wohl heißen, Sanktionen zu lockern. Es klingt immer etwas möbelig, dieses Deutsch. Den Iran fordert die Bundesregierung auf, sein militärisches Atomprogramm einzustellen und Israel sowie andere Nachbarstaaten nicht länger zu bedrohen, heißt es in der Erklärung, die Straße von Hormuz muss dauerhaft, zuverlässig und ohne Einschränkungen oder Gebühren geöffnet werden. Ja, die Bundesregierung bekräftigte also ihre Bereitschaft, sich unter bestimmten Bedingungen, du hast sie ja schon aufgezählt, an einem internationalen Einsatz in der Straße von Hormuz zu beteiligen. Da heißt es dann wörtlich, sobald ein anhaltendes Ende der Kampfhandlungen erreicht ist, steht die Bundesregierung gemeinsam mit ihren Partnern bereit, im Einklang mit internationalem Recht sowie unter Einhaltung nationaler Verfahren zur freien Schifffahrt in der Straße von Hormuz beizutragen. Da sind also viele Wenns und Abers noch mit eingebaut. Und zum Schluss heißt es, zudem werde die Bundesregierung weiter auf diplomatischem Weg darauf hinwirken, dass der Krieg im Süden des Libanon zu einem dauerhaften Ende kommt.
Aber Stichwort Südlibanon, nach einem dauerhaften Ende der Kampfhandlungen dort sieht es ja im Moment zumindest nicht aus, oder?
Nein, Spannungen halten an. Immerhin im Libanon wurde die fragile Waffenruhe um 3 Wochen verlängert. Israel hält jedoch weiterhin Teile des Libanon besetzt, das wissen wir. Die Rede ist dann von einer Sicherheitszone im Grenzgebiet und es kommt dort immer wieder zu Angriffen. So hat die israelische Armee im Süden des Libanon nach libanesischen Angaben 3 Menschen getötet vor kurzem. Demnach wurde bei dem Angriff eine Straße in der Region Nabatä getroffen, die mehr als 30 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel liegt. Und bei einem weiteren Angriff in Yatir, gut 4 Kilometer nördlich der Grenze, wurden demnach 2 Menschen verletzt, darunter ein Kind. Die Hisbollah gab bekannt, erneut Raketen auf den Norden Israels abgefeuert zu haben. Und da heißt es, zur Verteidigung des Libanon und seines Volkes und als Reaktion auf die Verletzung der Waffenruhe durch den israelischen Feind und seinen Angriff auf die Stadt Yatir im Süden des Libanon. Da habe man die Siedlung Shtula mit einer Raketensalve ins Visier genommen, teilte die Miliz mit. Also Schuldzuschreibungen, Racheandrohungen, weiter Spannung. Die israelische Armee erklärte, mehrere Geschosse aus dem Libanon abgefangen zu haben. Zum Abschluss aber noch etwas zumindest potenziell Positives, Kai, denn in Washington laufen die direkten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf Botschafterebene weiter. Und der US-Präsident, der träumt schon von einem Treffen zwischen ihm, dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und dem libanesischen Präsidenten Youssef Aoun in den kommenden Wochen im Weißen Haus. Er sehe zudem eine sehr gute Chance für ein Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern noch in diesem Jahr, betonte Trump. Ich denke, das sollte ein leichtes sein. Ja, ob sein Optimismus von irgendwelchen Fakten gedeckt ist, das wissen wir nicht, Kai. Ich nehme ihn gerade vor allem wahr als wirrplappernden und wildpostenden Präsidenten und nicht als jemanden, der einen kühlen Kopf, klare Ziele und eine durchdachte Strategie hat.
Vielen Dank, Stefan, für diesen ausführlichen Überblick. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Die erste Militärstrategie in der bundesrepublikanischen Geschichte hat Verteidigungsminister Boris Pistorius diese Woche vorgestellt, beziehungsweise eher in groben Zügen skizziert, denn große Teile der beiden entscheidenden Papiere sind geheim. Wie sieht ein mögliches Kriegsbild aus? Wie soll die Bundeswehr künftig kämpfen? Hat uns der Minister erklärt, das alles ist dort niedergelegt. Nur viel genauer erfahren wir es nicht, weil das Deutschland schwächen würde, wenn man das preisgäbe, auch vis-à-vis Russland. Was die Frage aufwirft, können wir damit sicher sein, bis zu dem ja immer wieder genannten Datum 2029 auch wirklich so weit zu sein, uns gegen einen möglichen russischen Angriff verteidigen zu können in Europa?
Wenn ich jetzt sagen würde, nein, würden sich alle Gegner von Deutschland freuen. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, würden die Kritiker sagen, wovon träumt der? Also ganz ehrlich, wir sind dabei, die Fähigkeiten auszubauen. Wir werden 2029 und auch schon früher große weitere Fähigkeiten besitzen, zusammen mit unseren NATO-Partnern.
So sagte es Verteidigungsminister Boris Pistorius unserem Kollegen Ingo Zamperoni in den ARD-Tagesthemen. Ansonsten konnte einem vieles, was auf der Pressekonferenz gesagt wurde, sehr bekannt vorkommen. Russland ist die größte Bedrohung. Die Bundeswehr soll auf mindestens 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten anwachsen. Deutschland soll die konventionell stärkste Armee Europas werden. Und daher habe ich den Militärhistoriker und Bundeswehrkenner von der Uni Potsdam, Professor Sönke Neitzel, auch als erstes gefragt, wie es ihm eigentlich ging, ob er nach der Vorstellung der neuen Militärstrategie eigentlich schlauer war.
Also schlauer bin ich nicht wirklich, das war aber auch nicht zu erwarten. Also es gab ja schon immer Militärstrategien im Kalten Krieg auch, die hießen dann ein bisschen anders, aber es war letztlich genau dasselbe. Und die waren alle geheim eingestuft, zum Teil sogar streng geheim. Und von daher ist es eigentlich klar, dass die großen Fragen, die uns umtreiben, wie wird jetzt die Bundeswehr sich aufstellen wollen, wie will sie kämpfen, wie will sie Drohnen integrieren, wo sind da Schwerpunkte, wie will man das alles umsetzen, das ist alles letztlich geheim. Und insofern haben wir ein Dokument, das so einen Rahmen absteckt, aber alle interessanten Fragen natürlich nicht beantwortet, nicht beantworten kann.
Aber das ist aus Ihrer Sicht auch grundsätzlich richtig so, dass die Sachen als geheim eingestuft sind? Oder ist das auch ein Problem, dass man da die Karten nicht offener auf den Tisch legt?
Ich finde das richtig, dass das geheim eingestuft ist. Das war immer so, auch schon im Kalten Krieg. Man hätte natürlich sich schon gewünscht, dass jetzt auch in diesem öffentlichen Teil vielleicht ein paar Dinge mehr drinstehen. Also eine große Frage, die mich umtreibt, ist, wie es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern es geht letztlich um die europäischen NATO-Staaten. Wie wollen wir denn jetzt gemeinsam vorankommen? Also es ist ja klar, dass Deutschland alleine die Sicherheit des Kontinents nicht garantieren kann. Das ist ja jedem klar. Also wie soll es denn jetzt vorangehen? Und das ist so eine ganz große Frage. Also wie? Wie eigentlich? Und das ist zum Beispiel, was die europäische Rüstungskooperation betrifft. Also da finden wir jetzt gar nichts zu. Und dann ist natürlich auch so eine Sache, die Militärstrategie nimmt natürlich den Begriff des Bundeskanzlers auf. Deutschland wird zur stärksten konventionellen Armee Europas. Da muss ich immer schmunzeln, weil dann müssten wir natürlich eine Wehrpflicht haben, eine Auswahlwehrpflicht. Das weiß auch jeder, der einigermaßen bei Verstand ist. Und alle Maßnahmen, die wir jetzt haben, entsprechen dem ja gar nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ha, das ist ein sehr raffinierter erster Schritt in der Militärstrategie. Stärkste konventionelle Armee Europas. Das heißt also, ab 27 muss es die Auswahlwehrpflicht geben. Und vor allen Dingen wusste man ja auch gerne, was heißt denn das? Also jetzt auch im Vergleich zu Polen und Frankreich, die wachsen ja auch auf. Also es ist so ein bisschen wie bei der Bundesregierung, es sind sehr viele Schlagworte da. Das Genaue wird nicht ausgeführt, kann zum Teil nicht ausgeführt werden. Und die großen Fragen, die können wir nicht beantworten, ob die intern im Verteidigungsministerium wirklich beantwortet sind, also auch innovativ zu werden, steht da drin. Ja, wie? Ja, wie eigentlich? Also diese Frage des Wie ist ja das Entscheidende. Davon erfahren wir nichts. Das ist zum Teil wirklich nachvollziehbar. Aber hier und da hätte man sicherlich auch mehr Andeutungen machen können. Wie man so weiß, wir haben ja auch nicht das erste Mal gesprochen, bin ich so sehr skeptisch, was die Reformfähigkeit der Bundeswehr anbelangt. Und da finde ich jetzt auch überhaupt gar keinen Hinweis, dass da mal Groschen gefallen ist.
Lassen Sie uns über das Thema Auswahlwehrpflicht und über die Wie-Frage gleich nochmal sprechen. Ich würde gerne auch auf das Tempo nochmal schauen. Wir haben ja viel über das Szenario 2029 gesprochen, also das Jahr, das ja immer wieder genannt wurde, auch von Nachrichtendiensten oder auch vom Generalinspekteur der Bundeswehr als das Jahr, in dem Russland die NATO testen könnte. Sie selbst hatten letztes Jahr mal gesagt, gut möglich, dass Putin das früher tut, solange Europa noch verletzlicher ist. Sind wir denn auch mit Blick auf diese Militärstrategie eigentlich schnell genug, mit Blick auf dieses Jahr 2029? Oder ist genau das das, was Sie umtreibt und was Ihnen Sorgen macht?
Ja, also Schnelligkeit ist jetzt vielleicht nicht die primäre Eigenschaft dieses Dokuments. Es gibt ja da drei Phasen bis 2029. Das heißt schnelle Maximierung der Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit, dann mittelfristig deutlicher Fähigkeitszuwachs in allen Dimensionen. Das geht aber schon bis 2035. Und dann technologisch überlegene innovative Streitkräfte bis 2039 plus. Also hoffentlich erleben wir das noch, Herr Küst, ne? Ja, und was heißt denn jetzt auch fokussierter Aufwuchs, ne? Also heißt es jetzt zwei Divisionen einsatzbereit oder nur eine oder so? Das sind erstmal Schlagworte und es ist schon klar, dass die Reformen der Bundeswehr und der Aufwuchs, dass es ein Prozesse sind. Also das ist jedem klar, dass der Generalinspekteur, der Minister kann das nicht aus dem Hut zaubern. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ja, wann denn? Und was denn? Und woran wollen wir uns eigentlich messen lassen? Also das ist ja so eigentlich ambitionslos. Was heißt denn das eigentlich konkret? Ne? Und da sagen wir die NATO-Ziele, wie viele Brigaden wir einsatzbereit haben und so, das ist ja sogar öffentlich. Das weiß man ja. Also da hätte man gern mehr Informationen. Und von daher ist, insofern ist die große Frage, auch wenn wir zurückblicken, da hatten wir auch immer tolle Papiere und schöne Ziele und was wir alles erreichen, unter anderem die Einsatzbereitschaft einer schweren Division 2025, das haben wir ja nicht erreicht, sind wir weit von entfernt, also in einer umfassenden Weise. Von daher ist so die Frage, die Bundeswehr verändert sich natürlich, da sind schon viele Projekte angestoßen, aber es bleibt eigentlich bei einer Prozesslogik. Also wir feiern die Zahl der 25 Mio-Vorlagen, die hätte man längst abschaffen müssen, in dieser Form auch nicht gemacht. Wir feiern, dass wir so und so Verträge abgeschlossen haben. Leider kommen die Waffen nicht. Also Rheinmetall versagt gerade beim Sky Ranger. Erbärmlich, muss man ja sagen. Das ist ein ganz zentrales Waffensystem, das nicht kommt. Also Herr Papperger verspricht immer viel und dann hält er immer nichts. Aber Hauptsache der Aktienkurs ist hoch. Also das ist alles eine unerfreuliche Entwicklung. Und da komme ich dann immer wieder zurück auf das Nazische Theorem, dass die Bundeswehr immer 20 Jahre braucht. Und wenn wir schon 2039 plus anstreben, dann sind wir ja schon in neidischen Kategorien, und zwar gezählt von 2022 an. Und ich halte das für ambitionslos, angesichts der riesigen Milliardensummen, die da reingehen.
Dabei wäre ja Tempo eigentlich nötig, denn auch mitbedacht werden in dieser Strategie ja offenbar auch Szenarien, denen zufolge die USA die NATO mindestens weiter schwächt, wenn nicht sogar austritt. Wie bereit wären wir für so einen Fall, dass Trump jetzt sagt, wir verteidigen euch im Ernstfall gar nicht mehr?
Das ist ja vielfach besprochen worden im Nuklearbereich, im Bereich Intelligence, Zielfindung, die Führungsfähigkeit von Luftoperationen und so weiter und so weiter. Also Deep Strike-Fähigkeiten wird ja auch hier gesagt, wir bauen das auf und meines Wissens sind solche Flugkörper auch in Entwicklung, aber die haben wir eben lange noch nicht. Also da kann man auch dem Minister oder dem GI keinerlei Vorwurf machen. Das braucht seine Zeit, aber die Frage ist immer, wie ambitioniert geht man in Deutschland und Europa da dran? Also beide Ebenen müssen wir eigentlich mitdenken. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir in sonstigen geheimen Papieren jetzt die großen Masterpläne finden, wo wir ambitioniertere Ziele äußern, wo wir auch mal Pläne entwickeln, wie wir in Europa vorankommen. Ich habe immer den leisen Verdacht, es gibt diese Pläne nicht. Und die Frage ist, wie wir priorisiert, also welches Kriegsbild ist wirklich da? Was sind die Schlussfolgerungen aus dem Ukraine? Also das wüsste man gerne. Ich erlebe die Diskussion in den Teilstreitkräften durchaus amorph, mit sehr unterschiedlichen Konzeptionen, aber in der Umsetzung eben sehr, sehr langsam. Also von daher ist mein, auch aus der Kenntnis der Geschichte der Bundeswehr, ist das Wahrscheinlichste, dass wir in der Tat, wie es hier angegeben ist, technologisch überlegene Streitkräfte 2039 plus, also Herr Küstner, ich hoffe, dass Sie in den 2040er Jahren noch im Geschäft sind und wir dann gerne nochmal einen Podcast machen können und dann können wir wahrscheinlich sagen, so, jetzt nach 20 Jahren haben wir so einigermaßen das erreicht. Also ich bin sehr pessimistisch, dass wir da irgendeine Beschleunigungsphase eintreten.
Gut, wir warten das mal ab, ob wir dann beide noch im Geschäft sind und uns im Jahr 2039 ja offenbar einem entscheidenden dann noch weiter unterhalten können. Aber machen wir es dann nochmal konkret, Herr Professor Neitzel. Was müsste denn am dringlichsten passieren? Ich weiß, dass eins Ihrer Lieblingsthemen zum Beispiel die europäische Beschaffung ist, wo Sie in einer unserer früheren Sendungen auch mal gesagt haben, da fehlt eigentlich wirklich eine Strategie, schnell da jetzt was auf die Beine zu stellen. Was wären denn konkrete Schritte, die jetzt passieren müssten?
Also eine Idee wäre ja, auch im Hinblick auf die Komplexität, dass wir sagen, wir gehen mit den Nordic Baltic Aid, den Niederlanden und Polen idealerweise in Verhandlungen und bilden einen, also beschaffen gemeinsam oder zumindest großteils gemeinsam, wir schaffen die Gegengeschäfte, die Offset-Geschäfte ab und bilden mal so einen Teilmarkt in Europa, wo wir gemeinsam beschaffen. Das machen noch nicht mal die baltischen Staaten zusammen. Und das wäre wirklich jetzt mal ein Schritt nach vorne, dass wir gemeinsam denken. Es wäre auch mal gut, wenn wir in der Kampfflugzeugentwicklung uns mal ehrlich machen und sagen, wie wollen wir Europäer denn in der Kampfflugzeugentwicklung konkurrenzfähig werden gegenüber den Amerikanern? Also dass es mit den Franzosen nicht geht, da rede ich ja schon seit Jahren wie mit dem Lahmgaul. Mittlerweile ist auch die Regierung, hat es auch begriffen. Also aber jeder, der wissen konnte, konnte das sehen. Und das FCAS-Desaster müsste man jetzt immer zum Anlass nehmen, mal wirklich strategisch drüber nachzudenken, wie man Partnerschaften langfristig dann in Europa bilden kann. Also das wären Ideen. Ich vergleiche das immer mit der europäischen Integration. Also ich meine, Helmut Kohl hat ja auch eine Vorstellung vom Euro gehabt und nicht nur an Österreich gedacht. Und ich habe bisher eben noch nicht in Europa feststellen können, dass irgendjemand da eine konkrete Ideen hat, die über wohlmeinende Konzeptpapiere irgendwie hinausgehen und die nur mit Schlagworten arbeiten. Also das wäre sozusagen eine Ebene. Und dann müssen wir natürlich in Deutschland selber, also das technologisch dringendste ist meines Erachtens die Drohnenabwehr in der Landkriegführung. Also in der Luftkriegführung, was hochfliegende Drohnen, große Drohnen anbelangt, da gibt es ja durchaus Technologien, aber in der Landkriegführung kleine Schwarmdrohnen, massenhafte Drohnen, das ist technologisch nicht gelöst und das ist insofern entscheidend, weil es darüber entscheidet, ob wir überhaupt wieder eine Landkriegführung der älteren Art in die Zukunft projizieren können, ob wir mit Panzern zum Beispiel operieren können. Also auf der Militärstrategie rangt ja auch ein Leopard 2. Daraus kann ich entnehmen, dass die Bundesregierung offenbar und der Pistorius auch noch an Panzer glaubt in der Zukunft. Die wird es aber nur so geben können, wenn wir die Frage der Drohnenabwehr im Landbereich lösen. Und die ist nach meinem Kenntnisstand technisch noch nicht gelöst. Das heißt ja nicht, dass wir nur mit Drohnen kämpfen. Da hat der Generalinspekteur auch recht, da weist er immer wieder darauf hin, aber wir müssen dieses Problem lösen. Da ist sicherlich viel in der Entwicklung, das überblicke ich im Einzelnen auch nicht. Aber solche Fragen müssen wir sicherlich, mussten in der Militärstrategie im geheimen Teil sicherlich gelöst werden. Wie wollen wir denn Landkriegführung eigentlich machen? Wie wollen wir unsere Verbände gliedern? Wie wollen wir durchhaltefähig sein? Und wir müssen auch eben eine unterschiedliche Mannschaftsausstellung haben, je nachdem, wie ein Krieg eben aussieht. Und da können wir eben an sehr, sehr unterschiedliche Szenarien denken. Mit den Amerikanern, ohne die Amerikaner. Haben wir diese geistige Flexibilität? Ich glaube das schon, dass in den geheimen Dokumenten davon etwas zu spüren ist. Wie weit wir es dann umsetzen, ist die große Frage. Und bislang waren diese Strategiedokumente in Deutschland, denken wir an die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, ja, also aus meiner Sicht das bedruckte Papier nicht wert, weil nobody cares. Und das sehen wir jetzt ja im Übrigen auch wieder an der Straße von Hormuz. Also wir legen also fest in einer maritimen Strategie, dass der Schwerpunkt in Nordatlantik und der Ostsee ist, unserer maritimen Kräfte. Und bei der erstmöglichen Krise diskutieren wir wieder die Verlegung unserer Minensucherkapazitäten an den Persischen Golf. Also wenn es einen Schwerpunkt gibt, dann ist es halt auch ein Schwerpunkt. Und gerade die Politik ist eben sehr schnell dabei, Kräfte von A nach B zu schieben. Also von daher ist immer eine Frage, was sind solche Dokumente eigentlich wirklich wert?
Zur Straße von Hormuz frage ich Sie gleich am Schluss nochmal. Vorher nochmal ein Thema, das Sie auch selber schon angeschnitten hatten, das Thema Personal bei der Bundeswehr. Sie haben schon sehr oft bei uns, zum Teil auch provokant gesagt, lass uns doch sofort die Teilwehrpflicht gleich einführen. Jetzt gibt es ja neue Zahlen. Die Truppenstärke liegt nicht mehr bei 182.000, sondern bei 185.000 etwa. Sie bleiben dabei, wie Sie eben schon gesagt haben, Pflicht ist nötig. Und Bundeswehrverbandschef André Wüstner sagt ja zum Beispiel mit den 260.000, die jetzt auch wieder genannt wurden, mit 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten kommen wir gar nicht aus. Es müssten eigentlich eher 300.000 sein. Hat er da recht aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, André Wüstner hat da recht. Und vor allen Dingen ist ja ist auch nicht nur so, dass es jetzt um die nackten Zahlen geht, sondern mich interessieren vor allen Dingen, wie viele Soldatinnen und Soldaten in den Kampfverbänden stehen. Denn dieser Aufwuchs ist meines Wissens vor allen Dingen im Heimatschutz. Diese neuen freiwillige Wehrdienstleistenden sind ja im Heimatschutz. Und ich glaube, wir werden mit Heimatschutzkompanien, die Rheinbrücken verteidigen, nicht Putin irgendwie abschrecken. Sondern die große Frage ist, wie kriegen wir die Kampfbrigaden, die Flottillen, in die Geschwader aufgefüllt. Die Luftwaffe hat ein großes Problem in der Raketenabwehr, dass sie eigentlich ein taktisches Luftgeschwader auflösen müsste, um da Personal zu gewinnen. Die Marine hat viel zu wenig Besatzung und auch das Heer hat in den Kampfverbänden, zumindest in einem großen Teil der Kampfverbände, erhebliche Personalprobleme. Die müssen wir lösen. Und mein Argument war immer, das kriegen wir nur mit einer Auswahlwehrpflicht hin. Das habe ich im Bundestag gesagt und da hat sich an dem Bild leider auch nichts geändert. Und das sind eben politisch gewollte Spiegelfechtereien, die wir da haben, die uns an einer Kriegssüchtigkeit eben nicht näher bringen. Und wenn man die Aufwuchsziele in der Militärstrategie nimmt und dann, also haben wir noch nicht mal eine Auswahlwehrpflicht und dann wollen wir die stärksten, kommen zu den stärksten Streitkräften Europas werden, das ist dann wirklich ein Fall für das Kabarett. Also dann muss mir mal jemand aus der Bundesregierung erklären, wie wir die Sachen zusammenbringen. Ich habe immerhin die Hoffnung, Herr Küstner, das muss ich auch sagen, dass der Bundeskanzler und der Bundesminister der Verteidigung denen das auch klar ist und die letztlich sagen, wir brauchen die Auswahlwehrpflicht ab 2027. Also da habe ich schon noch eine Hoffnung, dass wir da noch hinkommen.
Dann warten wir mal ab, was im nächsten Jahr passiert. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf ein vorher genanntes Datum, nämlich 2029. Und wo Sie gerade von der Abschreckung gegenüber Putin sprachen, die nötig sei. Jetzt wird ja immer wieder angeführt, zum Beispiel, dass die russische Wirtschaft in miserablem Zustand sei, die Armee auch in der Ukraine nicht wirklich entscheidend vorankommt in diesem Abnutzungskrieg, sehr, sehr viele Soldaten verliert, teilweise wohl auch so viele, dass Putin nicht schnell genug nachrekrutieren kann. Bedeutet das aus Ihrer Sicht, dass Russland gar nicht so bedrohlich ist, wie wir gedacht haben? Oder ist das auch etwas trügerisch?
Also erstmal ist positiv, dass es die Ukraine noch gibt und dass die Ukraine noch kämpfen kann. Da kann man ja auch nicht in die Glaskugel schauen. Das ist für uns sicherlich militärstrategisch positiv. Ich bin immer jemand, der gewarnt hat, unterschätzt die Russen nicht. Also ich war gerade in Litauen, aber auch in Estland und habe da in Estland am Baltic Defense College auch mit litauischen Kollegen gesprochen, die nicht davon ausgehen, dass die Russen jetzt so sonderlich geschwächt sind, sondern sie sagen, die Russen bleiben bei ihrer Strategie der Abnutzung. Und ich kann auch nicht sagen, wie der Krieg weitergeht, natürlich nicht. Aber es reichen eben 100.000 Mann an der Grenze des Baltikums, die man in 2 Monaten oder so aufmarschieren kann, die eben eine ganz andere Lage schaffen. Und wir gingen ja auch nie davon aus, dass Putin jetzt mit 1 Million Mann einen Breitkeil auf Warschau vollführt, sondern dass es immer um einen in einer innenpolitisch günstigen Situation, Schwächung der EU, um ein fait accompli geht. Carlo Masala hat das mit seinem Navas-Szenario öffentlich gemacht. Da kann man andere Szenarien auch wählen. Das spielt eigentlich keine Rolle, sondern ein Test der Verteidigungsfähigkeit so und des Verteidigungswillens. Und da sehe ich Russland nach wie vor als Gefahr. Und Russland wird ja auch in der Militärstrategie nach wie vor ganz klar als der Fokuspunkt genannt. Wie bedrohlich, also was passieren wird im nächsten Jahr, das können wir alle nicht beurteilen. Das hängt ja auch zum Beispiel von der Entwicklung der NATO, von Trump ab. Das ist ja auch erratisch, das ist ja mal so. Und wenn Trump irgendwie den Artikel 5 de facto auflöst, zumindest Putin das glaubt, dann sind wir in einer ganz anderen Lage. Also ich glaube, wir, und das macht ja auch die Militärstrategie nicht, wir kommen da nicht raus aus unserer Verpflichtung, die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Und man hätte sich schlimmere Szenarien vorstellen können. Und das macht mich dann durchaus auch ein Stück weit hoffnungsvoll. Aber wir müssen halt zur Potte kommen. Wir müssen halt schneller zur Potte kommen. Wir müssen effizient sein. Solche innovativ, solche Begriffe fallen ja auch in der Militärstrategie. Ich, das weiß ja auch jeder, bin sehr skeptisch, ob man das erreicht, wenn man die Bundeswehr nicht reformiert. Und die Bundeswehr wurde nicht reformiert bislang. Es gibt keinen echten Reformwillen. Man scheut das wie der Teufel das Weihwasser. Es gibt keinen Stellenabbau, keine Effizienzsteigerung. Die Stäbe sind riesig, blockieren sich total gegenseitig. Also wir haben letztlich es mit einer Generation von Flak-Offizieren und hohen Generalen zu tun, die letztlich aus welchen Gründen auch immer nicht reformfähig und reformwillig sind, die das nicht wirklich denken können und wollen. Zumindest ist das, was man öffentlich wahrnimmt, oder ich meine, ich kenne ja auch viele von denen, was ich in Gesprächen wahrnehme. Ich sage, die innovative Ebene fängt in der Regel bei der Besoldungskommission B3, Oberst, Kapitän zur See. Das sind meines Erachtens eher die Innovativen. Und jetzt kann man das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich auch durchaus innovative Inspekteure und so. Aber wir müssen wirklich neu denken. Und das neu zu denken, das fällt unserer Führungsebene, übrigens nicht nur der militärischen, sondern auch der politischen, ja, wirklich schwer. Wirklich schwer. Und die Militärstrategie ist meines Erachtens ein Ausdruck dessen. Nicht, das ist dann, ja, bis 2039 plus bauen wir das auf und alles schön und gut, als ob wir im tiefsten Frieden wären. Und es ist mir schon klar, dass das alles Prozesse sind, dass es lange dauert. Aber ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr Ambitionen sagen, als endotherme Reaktion Energie reingeben, da reinsetzen würden. Und das spüre ich nicht, wobei ich immer einschränken muss. Ich kenne natürlich auch die geheimen Teile nicht. Da würde ich vielleicht auch anders sprechen, wenn ich die kennen würde.
Dann lassen Sie mich noch eine Schlussfrage stellen, Herr Neitzel. Auch ein Thema, was Sie selber schon angeschnitten haben. Eine Frage zur deutschen Marine, weil darüber ja gerade intensiv diskutiert wird. In Nahost sind in Aussicht gestellt Minenräumboote zum Beispiel, um an der Straße von Hormus zu helfen. Natürlich alles, sagt ja auch der Bundeskanzler, immer nach einem nachhaltigen Waffenstillstand. Ja, wir können das tatsächlich leisten, sagt jetzt der Minister. Andere geben zu bedenken, wir haben eigentlich nur 3 Boote, die wirklich einsatzfähig sind. Wäre aus Ihrer Sicht die ja chronisch überlastete Marine dazu in der Lage?
Also ich glaube schon, dass sie in der Lage wäre. Die Frage ist, ob das weise ist. Und weise wäre es meines Erachtens nur, wenn man sagt, dieser Einsatz, in welchem Szenario immer, ist so wichtig, und zwar politisch so wichtig, leistet einen so wichtigen Beitrag, um Trump in der NATO zu halten oder committed zu halten, dass man sagen würde, ja, okay, dafür schicken wir diese Mittel dahin. Militärisch nehme ich die Marine so wahr, dass man sehr stark knurrt und sich fragt, also zum Beispiel Minenräumer, haben die Iraner überhaupt Minen gelegt? Also ich kenne keine verlässliche Quelle, die sagt, die Iraner haben Minen gelegt. Also warum diskutieren wir das eigentlich überhaupt? Dann könnte man sich ja mal fragen, naja, also wenn es ein Arrangement gibt, also ein Waffenstillstand mit den Iranern, das ist ja die Voraussetzung dieser Mission, warum braucht man denn diese Mission? Also wenn die Iraner zustimmen, dass die Straße von Hormuz frei ist, man die Schiffe nicht mehr bedroht militärisch, warum braucht man die Mission dann? Wenn die Iraner aber nicht zustimmen, dann wollen wir ja gar nicht dahin fahren. Und das ist auch, glaube ich, richtig, weil wir das militärisch gar nicht können, hunderte von Schiffe durchzugleiten. Wir schaffen es ja noch nicht mal mit den Houthi-Rebellen im Roten Meer. Also insofern wirkt das auf mich militärisch unernst. Und da kann natürlich einfach wieder, es ist eine Initiative Macrons, Hauptsache gegen die Amerikaner, Hauptsache gegen die NATO. Und man redet viel, man macht viel, aber eigentlich ist da kein militärischer Sinn zu erkennen. Also von daher, gucken wir mal, was rauskommt. Vielleicht werden wir irgendwann als Historiker sagen, das war politisch notwendig. Manchmal braucht man solche politischen Dinge. Aber ich gebe immer zu bedenken, die Bundeswehr hat in Zeiten der Auslandsansätze sich wie ein Streuselkuchen über den Globus verteilt. Von Mali bis an den Hindukusch. Das finden die Diplomaten immer toll. Da können sie die Bundeswehr so als Tool einsetzen. Militärisch macht das alles wenig Sinn. Und wir haben eben gesagt, eine Strategie, Schwerpunkt Nordatlantik, Nord- und Ostsee. Wenn wir diese Minensuche abziehen, dann können wir keinen Seabed Warfare mehr in der Ostsee. Da können wir eben nicht mehr überprüfen, was die Russen da mit unseren Seekabeln machen. Also das muss weise besprochen werden. Das wird es hoffentlich. Und hoffentlich geben die Militärs da auch einen ganz glasklaren harten militärischen Rat. Danach werden wir sie zumindest messen in Zukunft, wenn wir irgendwann mal diese Dokumente haben. Oder sind sie eher windelweich, wie in der Vergangenheit? Warten wir das ab, was wir dann irgendwann mal darüber erfahren. Bisher wirkt das auf mich ein bisschen uneben. Es sei denn, wir erfahren, nein, das ist politisch so notwendig, um die Amerikaner im Boot zu halten. Dann würde ich auch daran einen Sinn sehen.
Weil die Europäer im Moment doch noch nicht in der Lage sind, sich alleine zu verteidigen. Ich hätte noch sehr, sehr viele Fragen, Herr Professor Neitzel, aber das verlegen wir mal auf eine unserer nächsten Sendungen. Vielen Dank jedenfalls.
Sehr gerne.
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Uni Potsdam war das. Da wir im Radio ja immer nur Zeit für eine gekürzte Fassung haben, empfehlen wir die ausführliche Version des Interviews in der Podcast-Ausgabe von Streitkräfte und Strategien zu finden, unter anderem in der ARD Sounds App.
Danke, Kai. Ja, für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner.
Hi, ich bin Gregor Schmalzried von der KI-Podcast. Wir sprechen jede Woche über ein aktuelles, spannendes Thema aus der KI-Welt. Und diese Woche ist es besonders spannend. Es geht nämlich um Donald Trumps komischen KI-Medienkrieg, den er im Internet führt. Also wie diese neue Art der Kommunikation mit KI-Videos, KI-Bildern, unendlich neuem Material funktioniert und wie der Rest der Welt da mittlerweile darauf reagiert. Also was macht eigentlich diese KI-Welle mit uns? Das ist das Thema der aktuellen Folge von der KI-Podcast. Hört gerne mal rein, gerne in ARD Sounds oder überall, wo es Podcasts gibt.